Wenn wir dafür sorgen, dass wir weltweit das Land sind, wo jeder sagt, wow, die Lehrerausbildungen, wie man mit denen umgeht, wie man die coacht, wie man die wertschätzt, wenn man das hinbekommt, dann brauchen wir uns um die Jugendlichen und die Kinder in der Gesellschaft null Sorgen machen. Weil ich habe jetzt über 15 Jahre mir das Thema der Bildung angesehen und mir überlegt, was ist der größte Hebel, den wir haben? Und es sind die Lehrer und Lehrerinnen. Wenn wir in die investieren und dort starke Persönlichkeiten haben, die verstehen, was sie für eine Verantwortung haben, kann das Kind, egal woher es kommt, wenn es dort durch die Hände einer Lehrergemeinschaft geht, dann braucht man sich um diesen Menschen keine Sorgen mehr machen.
Armut, Gerechtigkeit, Demokratie. Welche Meinungen und Diskussionen begegnen uns dazu täglich im digitalen Raum, in sozialen Medien oder in Online-Foren? Und wie sieht eigentlich die Realität aus? Die Volkshilfe hört als soziale Organisation genauer zu. Und Volkshilfedirektor Erich Fenninger trifft dafür Menschen zum Gespräch, die gesellschaftliche Debatten mitprägen. Fakten checken, mit Vorurteilen aufräumen und die Politik fordern. Das ist Fenninger trifft. Dieses Mal zum Thema junge Menschen und die Macht der Chancen. Ali Maloji, Keynote-Speaker, Unternehmer, Autor und EU-Jugendbotschafter, der sich für Bildungs- und Chancengleichheit junger Menschen einsetzt und in seinen Vorträgen über soziale Mobilität, Inklusion und die Zukunft der Arbeit spricht.
Ja, willkommen bei Fenninger trifft. Das Thema heute ist Inklusion und die Macht der Chancengleichheit oder die Macht der Chancenungerechtigkeit, könnte man auch sagen. Und ich freue mich riesig, dass ich einen Gast bei mir begrüßen darf, Ali Maloji. Ich glaube, dass ich ihn euch gar nicht präsentieren muss. Er ist ja vieles in einer Person wahrscheinlich. Also er ist EU-Jugendbotschafter und das schon über einen längeren Zeitraum. Er ist Speaker, er ist Investor, er ist Berater, er ist Buchautor, Gründer von Watchatur. Also vieles und ich bin gespannt auf unser Gespräch. Und ich denke mir, zwei vielleicht kurze Besonderheiten ist, dass es mir so erscheint, dass du wirklich gegen ein System kämpfst, wo Kinder, Jugendliche in ihrem Aufwachsenprozess behindert werden und eigentlich von diesem normalen System gerne abgelehnt werden und schwer reinkommen. Und das aus einer Position vielleicht heraus, das ich schon erwähnenswert finde, du bist ja nach Österreich gekommen als kleines Kind und vom Khomeini-Regime geflüchtet und nach Österreich gekommen, ins Flüchtlingslager Dreiskirchen gekommen. Und da würde ich gerne zwei Punkte hinzufügen. Persönlich ist es ja auch ein Berührungspunkt mit dir, einerseits gegen Benachteiligungen kämpfen, für Kinder, Jugendliche, was uns dabei eint. Und der Schnittpunkt, zeitlich wahrscheinlich nicht im selben Jahr, aber im Flüchtlingslager. Ich war Zivildiener dort. Der Zivildienst hat mich sehr geprägt im Flüchtlingslager. Also diese Marginalisierung, auch die durchaus dramatischen Rahmenbedingungen zu erleben, wie es Menschen geht im Lager. Auch welche Schicksale sie mitbringen und gleichzeitig auch, wie sie da nicht gut aufgenommen werden. Das waren so prägende Erfahrungen bei mir und ja, würde vielleicht starten wollen. Gebt dir aber vielleicht die Gelegenheit, einmal dich kurz zu präsentieren.
Also eigentlich hast du ja alles wunderbar schon zusammengefasst und hast eigentlich auch den roten Faden meines Lebens noch gut herausgearbeitet, nämlich ich arbeite wirklich an einer Welt, in der jeder Mensch, der geboren wird, einfach das Gefühl hat, ich bin willkommen. Das ist wirklich das Ding, was mir unfassbare Freude macht, wenn ein Mensch, und das ist egal, ob das ein 6-jähriges Kind ist oder jemand ist, der 96 ist, einfach jede Person irgendwie das Gefühl bekommt, so wie ich bin, ich muss nicht repariert werden, bin mehr als gut genug, ich bin Teil dieser Welt und die Welt freut sich auf mich. Weil die Chancen, als Mensch geboren zu werden, sind extrem gering. Also wenn man sich anschaut, was alles passieren muss, damit das echt hinhaut, ist das eigentlich, also das ist ein Wunder. Und dass die Menschen sich wieder erleben, als das, was sie sind, wirklich ein einzigartiges Wesen und sich eben nicht als ein Objekt der Erwartung anderer Menschen erleben. Das ist eine Sache, die mir wichtig ist und du hast doch richtig schön herausgearbeitet, warum ich das wichtig finde, weil ich selbst erlebt habe, wie viel du kämpfen musst und wie viele Faktoren du noch benötigst, die du nicht beeinflussen kannst, um überhaupt das Gefühl zu haben, so, jetzt kann ich mal mitspielen. Und wenn du diese Erfahrung gemacht hast und das irgendwie selber in den Griff bekommen hast, passiert oft die Heilung, indem du dann beginnst loszugehen und das auch anderen Menschen zumindest ermöglichen willst, dieselbe Erfahrung zu machen.
Ein wunderschönes Bild, glaube ich, zum Beginn, nämlich das Willkommen. sich fühlen. Und das ist ja die Negation von dem Mainstream der Gegenwart, wo man eigentlich die Menschen ablehnt oder zumindest gewisse Gruppen. Ja. Und damit vielleicht könnte man schon ins Thema kommen. Mhm. Ich hätte mir an sich vorgenommen, drei anzusprechen. Das eine wäre Migration, Bildung, Arbeit, weil das ja großer inhaltlicher Arbeitsschwerpunkt von dir ist. Das zweite, die politische Teilhabe und die soziale Gerechtigkeit und vielleicht am Schluss, wenn wir dazukommen, auch noch über die Gefühle. Weil du sehr viele Erfahrungen hast, einerseits mit der Gefühlswelt der Ausgeschlossenen, Marginalisierten, gleichzeitig aber auch mit der Gefühlswelt der oftmals Manager, wo du auch sagst, die sollen auch durchaus zu ihren Gefühlen kommen, weil sie sich dann vielleicht auch unternehmerisch, wirtschaftlich und politisch anders verhalten würde. Wenn das so passt, dann würde bei den ersten Punkt Migration, Bildung, Arbeit beginnen und vielleicht die einladen, dass wir in die Richtung diskutieren, weil es gab ja die glorreichen 1970er Jahren, wo man versucht hat, das Bildungssystem wirklich aufzureißen und Menschen einzuladen und nicht nur das Bildungssystem strukturieren für die Bürgerlichen, die schon ohne das besser geboren worden sind. Das ist ja gelungen, nachweislich eine höhere Durchlässigkeit zu erzeugen. Und das hat sich aber dann wieder verkehrt, ohne dass das wirklich so klar allen in Österreich ist, insbesondere den Entscheidern, weil wer zum unteren Drittel gehört, der bleibt unten, könnte man sagen. Teilhabechancen in Österreich werden eigentlich von den Eltern eröffnet oder verunmöglicht aufgrund ihrer Position im Raum. Und es gibt ja die Studie im OECD-Schnitt, sozusagen braucht man in Österreich fast 5 Generationen, um aus der Armut heraus sich zu entwickeln. Das sind jetzt ein paar Merkmale. Schulsystem ist selektiv, kostet mittlerweile 2200 Euro in etwa ein Schuljahr. Also lauter Dinge, die eigentlich Kinder, Jugendliche nicht teilhaben lassen. Sie merken, dass sie nicht willkommen sein. Und vielleicht kannst du mit deiner Erfahrung ein paar Punkte dazu sagen, wie gehen wir es an? Welche auch Erfolge kannst du vorweisen, wo man das durchbricht?
Wir haben jetzt natürlich eine Seite jetzt beleuchtet, wo es wirklich darum geht, wenn du in der Geburts... Also sagen wir es mal so, das Leben ist wie, ich spiele Lotto. Ne? So, du hast am Anfang entweder irgendwie gewonnen und hast halbwegs gute Karte oder du denkst dir, shit, warum bin ich jetzt der Ausländer, hab den komischen Nachnamen, warum lebt meine Familie in Armut und so weiter. Mhm. Ich erlebe aber auch noch ein anderes Bild. Ich war vor kurzem im 13. Bezirk in einem Gymnasium, wo du weißt, dass den Kindern jetzt so finanziell und so überhaupt nichts fehlt. Und da habe ich mit 11-jährigen Kindern gearbeitet, also erste Klasse, Unterstufe so 10, 11 Jahre alt. Und habe mit dem Direktor vorher telefoniert und der Direktor sagt zu mir, machen Sie bitte den Lehrer und Lernern klar, das sind Kinder, keine Leistungsmaschinen. Sag ich, was meinen Sie? Sagt er, diese Kinder stehen so unter Druck von zu Hause. Da haben wir 11-jährige Kinder, die jetzt schon sagen, sie hassen die Schule, sie spüren nur Druck und sie wissen gar nicht mehr, was es heißt, Kind zu sein.
Obwohl sie aber sich schon eher privilegierter
geworden. Ja, ja, ja. Und du merkst, dass wir überhaupt eine Welt haben, die gar nicht weiß, was es heißt, ein Kind zu sehen. Und dann hast du diese 11-jährigen Kinder oder 10-jährigen Kinder und dann habe ich sie gefragt, wisst ihr, was eure Hauptaufgabe ist? Und die haben halt gesagt, gute Noten schreiben und so weiter. Ich habe gesagt, nee, Kind sein. Seid Kinder. Und das waren so 100, 140 Kinder und ganz viele wollten mich danach umarmen, weil sie gesagt haben, können nicht alle Erwachsene so sein. Und ich habe keine Rocket Science dort gesagt. Ich habe ihnen nur gesagt, ihr seid wunderbar. Und dann kamen Lehrer und Lernerinnen zu mir, die sich bei mir entschuldigt haben, die gesagt haben, es tut uns so leid. Wir vergessen das manchmal, weil der Druck von den Eltern ist so hoch. So, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass es natürlich Menschen gibt, die sich diese Probleme wünschen. Ja, dass das Kind, das überhaupt für vieles gesorgt ist und so weiter. Und was wir hinbekommen müssen ist, dass wir die, die auf der Seite der Gesellschaft sind, wo eigentlich für alles gesorgt ist, dass die überhaupt mal die Erkenntnis haben zu verstehen, was es auch heißt, das eigene Kind zu sehen. Wenn man eine Gesellschaft, die denkt, sagen, das Kind gut versorgt ist, mit einer guten Bildung und das iPad ist da und das Kind geht in Chinesisch und es geht auch in den Kurs und den Kurs und es ist ja eh für alles da, dass das eine Art artgerechte Haltung ist, was eine Katastrophe ist. Und das sind aber dieselbe Gesellschaftsschichten, die dann über Menschen, über andere, denen es nicht so gut geht, sagen, die sind faul, die wollen nicht, schau dir an, was ist mit denen los, warum werden die aggressiv, na kein Wunder, brauchst du nach Ottergring gehen, wo keiner Deutsch spricht, die sind alle faul, die wollen nicht. Es gibt nämlich dieses Bild in der Gesellschaft, es gibt Menschen, die wollen nicht. Das ist der größte Schwachsinn, den es gibt, weil wenn du dir die Untersuchungen anschaust, Wenn ein Kind geboren wird, du wirst nicht das Kind finden, das in der Ecke sitzt und keinen Bock hat, aufrecht zu gehen oder die Sprache zu lernen. Du wirst nicht das Kind finden, das bei einer Sandkiste sitzt und sagt, hab keinen Bock, eine Sandburg zu bauen. Du wirst eher nur Kinder finden, die, wenn du denen sagst, so, wir waren jetzt 2 Stunden am Spielplatz, wir gehen jetzt nach Hause, schreien die alle rum, nein, 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 ich will weitermachen. Die Sache ist, es passiert dann etwas in der Gesellschaft mit Menschen, dass diese Menschen bricht. Und solange wir in einer privilegierten Gesellschaft nicht das Verständnis haben, was es heißt, einen Menschen zu sehen, können wir den Support leider vergessen. So, dann haben wir eine Gesellschaftsschicht, aus der ich auch komme, die weiß, wie sich das anfühlt. Die kann aber noch so lange reden, wenn es nicht die gesamte Gesellschaft versteht, kämpfst du gegen Mühlen. Deshalb musst du oft das Spiel der Mächtigen auch verstehen. Die Leute fragen mich, wie kann das sein? Du kommst in CEOs, du kommst dorthin, du kommst in diese Parteien. Sage ich, ja, die sind auch Teil der Gesellschaft. Und anstatt mich denen zu verschließen, versuche ich deren Regeln zu verstehen, die als von ihrer Rolle zu trennen, den Mensch dahinter zu sehen. Und dann sitzt du plötzlich in Meetings. Und dann kannst du diese Themen vorbringen. Und welche Dinge wir wirklich benötigen, um dahin zu kommen, ist, ich hatte als Kind Glück. Ich hatte Eltern, denen war halt Bildung wichtig. Muss man ganz klar sagen. Da hatte ich einfach
nur ein Akademikerhaushalt, ne?
Ja, im Iran. Meine Eltern haben sich beide bei einem Konzern kennengelernt. Meine Mutter war in der HR, mein Vater in der Softwareentwicklung. Witzigerweise habe ich mich dann später für HR und Softwareentwicklung interessiert, ohne zu wissen, warum. Witzigerweise, ich habe sogar beides gelernt und unterrichtet auch beides. Und das, was aber auch noch dazu kam, war, es gab halt Menschen immer am Seitenrand, die an uns geglaubt haben. Das hat meine Mutter zwar immer gesagt, Bildung ist wichtig, aber wir hatten... Und sie hat auch jeden Cent umgedreht, damit ich dort genug Schulhefte habe. Also wenn die Schule gesagt hat, wir brauchen etwas, hat sie alles gemacht. Ich glaube sogar Kredit aufgenommen, ich weiß es nicht. Die hat Tag und Nacht gearbeitet, am Wochenende irgendwo geputzt und so, damit dafür Geld da ist. Aber ich war trotzdem in keinem bildungsnahen Umfeld, weil dort, wo wir gewohnt haben, war das allen egal. Also ich glaube, ich bin von dort, wo ich aufgewachsen bin, glaube ich, der Einzige, der jene Matura gemacht hat. Und studieren geschweige denn, ja. Und ich weiß, dass es zum Beispiel, als ich dann die Schule hingeschmissen habe, ich habe richtig ins Klischee reingepasst. Ich hab Schulgeschwänzt, ich hatte die meisten Fehlstunden. Meine Zeugnisse sind im Internet zum Nachschauen, das ist nicht nur so dahergesagt. Ich hatte Verhalten in der Schule, war unbefriedigend. Also irgendwie so das ganz Schlechteste oder nicht zufriedenstellend, weil ich einfach nie da war. Ich habe Schulgeschwänzt. Ich hatte lauter Fünfer, ich hatte nicht beurteilt und so weiter. Und habe dann die Schule hingeschmissen. Und das war so das klassische Bild, ja, das Flüchtlingskind, der stottert, zu Hause ganz schwierig, Eltern geschieden, Vater auf der Psychiatrie, dann gelandet auf der Baumgartenhöhe wegen den Traumata der Flucht. Aber dann gab es einen Lehrer, der irgendwann an mich geglaubt hat. Das heißt, ich habe am Seitenrand immer wieder Menschen gehabt, die an mich geglaubt haben und mich dann später motiviert haben, ja doch meinen Interessen zu folgen. Wenn dieser Lehrer nicht gewesen wäre und nicht dieses Bild von meiner Mama immer da war, Ali, wenn du willst, schaffst du alles. Das hat die immer zu mir gesagt. Die hat ständig immer auch zu mir gesagt, warum kannst du nicht sein wie andere, warum kannst du nicht lernen? Ich hätte so gern, dass du mal Arzt wirst. Klassische Perser-Geschichte. Also sie hat mich schon kritisiert, aber ich hatte immer das Gefühl, ich bin gut genug, wie ich bin. Sie hat immer zu mir gesagt, lass dir von niemandem erzählen, du bist dumm. Niemals. Wenn Lehrer und Lernen im Elternsprechtag, wo ich daneben gesessen bin, zu meiner Mutter gesagt haben, allen Ernstes, wenn ihr Sohn große Träume hat, reden sie ihm das aus, weil der wird nur enttäuscht werden. Lieber den Ball flach halten. Ich saß daneben, hat meine Mutter danach gesagt, hör nicht auf die.
Ja, schrecklich.
Diese Person hat selber ihr Leben nie gelebt. Die weiß gar nicht, was du kannst. Dann hatte ich einen Lehrer, der zu meiner Mutter immer gesagt, ja, Ali tut sich in der Schule schwer und ihm geht's nicht gut, aber er ist ein harter Knochen, das schafft er. Das weiß ich heute noch, die Worte. Damals von Gerhard Bilder, dieser Lehrer, hat mir in Biologie, der liebe Klaus Weber. Das waren so Leute, die haben mich auch geglaubt. Und der Klaus Weber, nachher, als ich die Schule hingeschmissen habe, mich nur darauf hingewiesen, dass es ein Fach gab, wo ich einfach wirklich gut war. Das war Informatik. Das hat mich voll interessiert. Aber ich hatte so viele 4er und 5er, weil ich die Schule auch hinschmeißen musste. Und er hat mich später einfach gesagt, Ali, schau, du gehst Boden putzen, das passt schon, du verdienst dein Geld, aber mach doch am Abend irgendwas. Und der hat mich inspiriert, dass ich dann eine HTL für Informatik gemacht habe. Wo noch ein paar Kumpels mich ausgelacht haben und gesagt haben, ja, das ist ja wieder eine HTL. Wie sollst du denn das jetzt schaffen? Ich habe dann diese HTL allen Ernstes mit Auszeichnung absolviert und habe dann studiert in unter Mindeststudienzeit, weil mich der dahin gelenkt hat. Und das benötigen wir. Was ich in meiner Arbeit erlebe, und ich arbeite oft mit Jugendlichen, die unterprivilegiert sind, laut dem, was die Gesellschaft so, wie das benennt. Ich habe zum Beispiel gar nicht so weit weg von hier im Dschungel Wien, im Museumsquartier, habe ich ja alle paar Monate dort eine Show, kommen immer so 140 Jugendliche hin, meistens aus Schulen und Umfeldern, die nicht so einfach sind. Und wir schaffen es dort jedes Mal, dass nach diesen 1-2 Stunden dort die härtesten Jungs, die mit keinem reden, plötzlich vor allem über Gefühle reden. Die machen plötzlich auf. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du in deinem Umfeld mindestens eine Person hast, die bedingungslos an dich glaubt. Es kann der Onkel sein, die Tante sein, es kann der Lehrer, die Lehrerin sein. In den Fortbildungen an den PHs sage ich immer den Lehrern und Lernern, mir ist wurscht, welches Fach ihr unterrichtet. Schaut drauf, dass ihr die eine Person seid, die bedingungslos an das Kind hinter der Rolle glaubt. Wenn du das hast, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass du alles hinbekommst.
Ich finde spannend, deine Biografie und die Offenlegung von deiner Biografie und Erfahrung, wenn man sagt, man nähert sich aus der Sozialarbeitssicht und du sprichst es ja an, denk mal, hast du in einer Person einerseits verinnerlicht, dass jemand glaubt an dich und gleichzeitig hast du aber auch Ablehnung vielleicht erlebt, ja, und beides, und du warst verstärkt, nämlich das Willkommensein oder Glaub an dich und
es waren zwei Dinge. Nein. Also ich glaube, dort, wo wichtig ist, der Glaube an einen, nämlich eine Person zu haben, den ich glaube, das war gegeben. Bei meiner Mutter zum Beispiel, meiner Kindheit, aber ich hatte so viele Ablehnungen, das war unglaublich. Und was ich aber dann entwickelt habe, und das habe ich Jahre später erst gecheckt, was ich eigentlich gemacht habe. Meine Mutter hat immer so zu mir gesagt, du weißt nie, für was das gut ist. Eines Tages wird es gut werden. Das habe ich so als Kind immer wieder gehört. Und ich habe mir wirklich als Jugendlicher, sogar als ich die Schule hingeschmissen habe, und das war auf der einen Seite ein Befreiungsschlag, auf der anderen Seite ein ganz schlimmer Tag, hat irgendeine Stimme zu mir gesagt, und eines Tages kommst du zurück als der größte Lehrer der Welt und zeigst den Lehrern und Lernern mal, wie man unterrichtet. Das heißt, ich hatte in mir immer eine Geschichte, wo jeder Rückschlag, irgendwas in mir hat immer gesagt, okay, das ist Lernen. Ich hatte mal einen, da habe ich Boden geputzt und hatten wir bei einer Firma und der Chef der Firma kommt eines Tages ins Lager, wo wir alle waren und sagt, ja, wenn wir den Ali nicht hätten, also den Herrn Ali, da hat sie nicht einmal die Arbeit gemacht, meinen Nachnamen auszusprechen, wenn wir den Herrn Ali nicht hätten, vor allen Mitarbeitern. Und ich habe mir gedacht, ah cool, es kommt ein Lob und er sagt im nächsten Satz, dann hätten wir den anderen. Und ist gegangen. Also das war sein Führungsstil. Und deshalb hatten doch alle panische Angst und jeder hat gegen jeden gekämpft. Ich habe damals zu mir gesagt, ah okay, wenn ich mal eine Firma habe, so mache ich es nicht. Und da ich weiß, wie ich mich als der Jüngste dort gefühlt habe, der den Job unbedingt gebraucht hat, weiß ich heute, wenn ich Menschen führe, wie fühlt sich die eine Person vielleicht, die das Gefühl hat, ich bin eigentlich nichts wert. Das heißt, ich habe irgendwie mir selber diese Sinngeschichte erzählt, dass das alles schon Sinn macht und das hat mich total angetrieben. Natürlich auch diese Geschichte da, irgendwann werde ich es allen zeigen und so weiter. Das heißt, da war so eine Mischung aus Wut und ich werde es allen zeigen, ich werde es irgendwie hinkriegen und diese Basis von Menschen, die mich geliebt haben. Das muss man wirklich ganz klar sagen. Ich habe meinen besten Kumpel heute noch, dann habe ich aus der Volksschule den Michi, der war auch immer an meiner Seite. Und das waren halt so Sachen, weißt du, es waren meine Helden waren Michael Jordan zum Beispiel. Michael Jordan war nicht der größte Spieler am Spielfeld, aber der hat keine Angst gehabt, gegen größere zum Korb zu ziehen. Und das waren so diese Glaubenssätze, die ich hatte, so okay, irgendwie zeige ich es denen da oben. Und es war so eine Mischung aus Sinngeschichte, sich einen Reim drauf machen, Menschen, die an dich glauben und halt Inspiration. Ich habe als Kind sehr früh Geschichten entdeckt von Menschen, wo ich mir gedacht habe, wow, wenn der das hinbekommen hat, dann schaffe ich es auch. Deshalb sage ich auch immer, wenn ihr mit Jugendlichen arbeitet, denen es nicht gut geht, sorgt für Vorbilder. Liebe Lehrer, lernen Menschen in der Sozialarbeit, erzählt eure eigene Geschichte. Erzählt denen doch, dass ihr mit 11 Jahren selber keinen Plan hattet. Erzählt denen doch, dass zu Hause eure Eltern sich gefetzt haben. Erzählt denen doch, dass es normal ist, Sorgen zu haben. Und dann steht der Erwachsene da und sagt, ja, aber ich kann doch nicht über meine Sorgen erzählen. Sage ich, doch, du warst auch mal 12. Du hattest auch Ängste. Und wenn du dann die Menschen so entwickelst und die so für die Kinder auch da sind, dann merkst du, dass plötzlich ein ganz anderes Vertrauensband da ist. Die Kinder nicht das Gefühl haben, sie sind die Einzigen, die ein Fehler sind, sondern sie merken schon, okay, sie sind eingebettet in etwas, wo das vielleicht auch mal ab und zu auch sein darf.
Ja. Ich meine, vielleicht passt da ein Zuspieler dazu, den wir uns eigentlich überlegt haben, am Beginn des Gesprächs einzuspielen. Aber ich glaube, das ist auch im Übergang vielleicht passt. Und hören wir da mal kurz rein. Es sind ja drei unterschiedliche Aussagen. Ja, hören wir es uns gemeinsam an.
Jetzt bin ich neugierig. Jetzt bin ich echt neugierig.
Den meisten vom Arbeitsmarkt aussortierten Jugendlichen fehlt sowohl die Energie als auch die emotionale Intelligenz. Das gilt nicht nur für die meisten Ausländer, sondern auch für die meisten Inländer, aus denen nie irgendwas wird und die dann 60 Jahre lang, als Erwachsene, den Staat permanent Geld kosten.
Viele Menschen glauben, Migranten leben nur von Sozialhilfe oder seien Kriminelle. Und Medien und Politik schüren diese Ängste oft noch.
Die Menschen, die zu uns kommen, sind oft mit großem Misstrauen konfrontiert. Der Arbeitsmarkt bleibt ihnen verwehrt, eine Spirale aus Frust, Not und Armut.
Ich glaube, dass die Aussagen natürlich unterschiedlich sind. Ich glaube, eines schließt irgendwie an mit dieser Defizitorientierung, ne? Aus denen wird eh nichts. Also man unterstellt permanent Menschen, meistens aufgrund ihrer Abstammung, Hautfarbe oder was auch immer, dass sie nicht genügen. Das Zweite ist, glaube ich, was du am Beginn des Gesprächs erzählt hast, was ich auch so entscheidend finde, dass so ein Druck vorhanden ist, dass alle schon ganz früh sich entäußern müssen. Also nicht der Mensch ist mehr ein Zweck an sich, sondern er muss sich seine Freiheit oder sein Leben überhaupt erst verdienen. Also das ist ja etwas, was korrespondiert, glaube ich, mit den Aussagen und das Resilientwerden, weil einerseits jemand glaubt an dich und gleichzeitig auch Niederlagen collectet und sie umdreht und ihn stärken. Das hätte sehr stark bei dir herausgehört.
Ja, zu dem ersten Punkt. Ist ja immer noch so, wenn du an der Uni in Wien in eine Prüfung schreibst oder in der Schule und du hast da 20 Beispiele drauf, dann kriegst du das Ding zurück und da steht drauf, du hast 4 Fehler. Kein Mensch feiert mit dir die 16 richtigen. Das heißt, wir haben eine gesamte Kultur, die nur Defizite sieht. Das stimmt. Und die Menschen, die solche Aussagen treffen über andere, sind halt die, die das nie erlebt haben, was es heißt, wenn einer an dich glaubt. Das heißt, wenn ich mit Politikern und Politikern zusammensitze, es gibt wunderbare Politiker und Politikerinnen, aber manchmal gibt es auch die, die sagen, ja, da gibt es die faulen Leute, die wollen nicht, die sollen sich mal anstrengen. Ja, so nur wer leistet, der ist was wert. Da kannst du dir halt ziemlich leicht zusammenreimen, wie der aufgewachsen ist. Also Menschen sind das Produkt ihres Umfelds und ja, Glaubenssätze werden 5 bis 8 Generationen weitergegeben. Und wir haben, und solche Aussagen kommen halt immer von Menschen, wo dann jemand mich fragt, ärgert dich das, wenn du sowas hörst? Ich sage, nein, ich habe Mitleid. Ich habe Mitleid. Die Person hat gelernt, ihr Leben lang zu funktionieren. Dann sieht sie andere und plötzlich ist Neid da, weil sich vielleicht jemand um die kümmert, weil jemand sich denkt, hey, wir müssen auf dich schauen. Und plötzlich kommt all das hoch, was du immer unterdrücken musstest. Du musstest immer funktionieren. Und das wird jetzt leider in einer Neidgesellschaft, und das stimmt, das wird wirklich von Politik und Medien geschürt, das wird dann 1:1 weitergegeben durch Aussagen, die aber auf keiner echten Grundlage beruhen, sondern nur auf eigene subjektive Sichtweisen. Und die haben aus meiner Sicht hier nichts verloren.
Ja, nein, es sind Mythen natürlich und gleichzeitig wird ja bewusst sozusagen so ein kollektives Über-Ich konstruiert, das man auch rechtsverschoben nennen kann, indem man halt aus dem Wir immer mehr Menschengruppen ausschließt und behauptet, dass nur mehr die Identitären das einzige Wahre wären. Und ich würde aber jetzt vielleicht überführen in diesen nächsten Block, den ich angeteasert habe, politische Teilhabe und soziale Gerechtigkeit. Und ich glaube, wir wissen ja, allein wenn wir jetzt in Wien uns befinden, dass 611.000 Wiener und Wienerinnen von einer Wahl im wahlfähigen, obwohl sie ein wahlfähiges Alter haben, ausgeschlossen sind. Also das ist eine dramatische Entwicklung. Es sind über 35%. In Rudolfsheim 5 Haus ist der Anteil der Nichtwahlberechtigten bei 46%. Also das ist eine dramatische Entwicklung. Das führt natürlich zu einem Demokratiedefizit, dass also Autochtone glauben, es sind demokratische Wahlen, wo jeder teilnimmt, der hier lebt, und das stimmt nicht. Also das ist, da geht es nicht mehr um 3%, 5%, sondern eben schon um 35 bis über 40%. Und ich finde die Analyse in Österreich auch spannend und in Deutschland, wo man ja sieht, dass es berufsgruppenspezifisch ist, dass man sehen, dass beispielsweise die Hilfsarbeiterinnen unterrepräsentiert sind, dass die natürlich tendenziell noch weniger an Wahlen teilnehmen, auch jede 5. Handwerkerin nur. Also das ist eine Entwicklung, wo auch in der Dienstleistung Friseurinnen und Friseurinnen zum Beispiel ist nur jede 4. Person berechtigt. Also zusammengefasst bedeutet es ja einerseits, dass Menschen, die bei uns leben, bewusst gezielt von politischer Teilhabe ausgeschlossen sind. Erster und zweiter Punkt ist, dass es eine Frage der sozioökonomischen Position im Raum ist. Also diejenigen, die wenig Einkommen haben, also rede nicht einmal nur von den Armutsbetroffenen, sind in Berufen engagiert, also wo man wenig Einkommen produziert, und damit ist der Zugang Richtung Staatsbürgerschaft nochmal schwieriger, weil ja viele Voraussetzungen vorhanden sein müssen, Einkommen etc. Und auch der Preis der Staatsbürgerschaft da jetzt sogar nochmal erhöht worden ist. Du arbeitest ja viel mit jungen Jugendlichen, erleben die diesen Ausschluss, das eigentlich in vielen ist es in Zellenbereichen nicht mitwirken zu können in dieser Klarheit.
Ja, also Jugendliche haben ja überhaupt das Problem, dass sie ja auch sonst bei jeglichen Demokratiethemen ausgeschlossen werden. Also bei wie vielen Themen ich oft sitze, wo es um die Jugend geht und dann sage ich oft, wo ist denn einer am Publikum, also am Podium? Also irgendwie so. Und dann, die, die ein bisschen weiter sind, haben dann halt einen eingeladen. Also denkst, oh, super, also toll, wow. Und ich weiß noch, als ich damals 2013 EU-Jugendbotschafter wurde, habe ich die damalige Kommissarin, die Frau Vassilio, gefragt, warum werde ich jetzt EU-Jugendbotschafter? Und ich habe auch damals gefragt, wie lange? Hat sie gesagt, ja, das gilt jetzt. Also ist einfach so, so auf Lebenszeit. Habe ich mir gedacht, okay, das ist ein Ehrenamt, aber ich habe gefragt, warum ich? Also kein Jugendlicher. Und sie sagt, das Problem ist, alle sagen, ja, auf die Jugend müssen wir hören. Nur keiner hört ihnen zu. Und wenn man ihnen zuhört, dann ist es auch so bei Jugendlichen oft so, dass Jugendliche natürlich die gesamte Komplexität oft nicht kennen. Und deshalb braucht es jemanden, der immer auf der Seite der Jugend steht, aber die Sprache der Großen spricht. Und so wurde damals ausgewählt, wer Jugendbotschafter wird. Und ich habe mir damals gesagt, ja, die Welt wird schon besser werden. Und du merkst, wenn es um Jugend geht, um Teilhabe geht, denen hört keiner zu. Also irgendwie haben die Menschen echt das Gefühl, wenn sie erwachsen sind, jetzt dürfen sie mitreden, aber sie vergessen, wie das war, als sie selber mal 14, 15 waren. Das ist wirklich verrückt, das ist absurd, was da irgendwie bei den Menschen passiert. Und Teilhabe ist unfassbar wichtig, weil es ist wirklich gefährlich, wenn wir Personengruppen, die hier leben, die Teil unserer Gesellschaft sind, die du bei einem Bäckerbesuch triffst, wo deine Kinder vielleicht im Kindergarten mit denen spielen oder so, wenn die das Gefühl haben, ich darf hier nichts mitbestimmen. Und das ist deshalb gefährlich, weil es ein ganz eigenes Bild der Trennung auslöst. Und wenn du dir anhörst, in den letzten Jahren der Politik gab es sehr oft Menschen an der Spitze dieses Landes, die bewusst gesagt haben, liebe Österreicher und ÖsterreicherInnen. Und da musst du dann unser Bundespräsident immer korrigieren und sagen, liebe Österreicher und ÖsterreicherInnen, ja, genau. Und in Österreich lebende Menschen. Und das war zwar nur ein kleiner Zusatz, aber der hat genau das Thema gezeigt, wie Menschen denken. Und das ist ein exklusives Denken, das Leute exkludiert, und das ist gefährlich. Und dann brauchen wir uns natürlich nicht wundern, wenn die Leute keinen Bock haben. Also gerade Fünfhaus, Rudolfsheim, wenn du dort unterwegs bist, da gibt's tolle Jugendliche, die total motiviert sind. Aber die denken sich auch und die sagen, wie geht denn zu dir? Ja, den Österreichern sind immer ja wurscht.
Ja.
Denen sage ich auch, Leute, ihr macht das euch zu leicht mit dieser Denke. Das stimmt absolut nicht, weil ihr könnt nicht alle über den Kamm scheren. Aber es stimmt dann schon, wenn es um so Themen wie Demokratie, Wahlen geht, wo man eingebunden wird, ob man gehört wird oder nicht, da spüren schon die Menschen, dass sie nicht gehört werden. Und wir haben aber sonst auch in Österreich sonst auch das Problem, dass auch die Österreicher und Österreicherinnen das Gefühl haben, die Politik hört uns nicht zu. Das heißt, das ist ein generelles Problem, aber natürlich in diesen Gruppen der Menschen dann nochmal verstärkt. Ja. Und ich gehe davon aus, dass wir uns das nur eine Zeit lang leisten können, weil das Gefälle dann in der Gesellschaft viel zu groß wird natürlich, ja. Und dann gibt es dann natürlich Menschen, die dann vielleicht, wenn sie wählen dürfen, dann vielleicht sie denken, weißt du was, jetzt durfte ich hier 10 Jahre nicht wählen, jetzt ist mir auch schon wieder wurscht. Das kann auch sein. Also da ist dann wirklich eine Verdrossenheit da, das muss man schon sagen.
Was mir auffällt ist, natürlich, weil du von der Jugend sprichst, also soziologisch glaube ich, betrachtet kann man sagen, es hat ja Jugendbewegungen gegeben, also die Jugend hat sich verändert, weil die in dieser Form nicht mehr so stattfinden, was ich ja so weiß von der Literatur. Definieren sie die Jungen nicht mehr so wie vielleicht vor 30 Jahren mit der Jugend, sondern mit anderen Phänomenen, öffnen dort da vielleicht ihr politisches Interesse oder Engagement. Und der Protest natürlich jetzt bei denen, wo man, also wo ich trennen mag, sozusagen den Bereich derjenigen, die sich sehr besonders ausgeschlossen fühlen, sie sind Armutsbetroffene oder auch Menschen mit Migrationshintergrund, entsteht ja Protest, der natürlich auch sehr hochgradig individualisiert ist, oder? Und sie eher gegen und nicht für richtet.
Ich war letztens in Traun. Und Traun ist ein Ort, wo man beim Thema der Integration dort weiß, da gibt es echt Probleme. Und ich habe vorher mit allen Lehrern und Lernern gesprochen. Und da waren ungefähr 600 Jugendliche. Das war richtig geil. Die hatten ein volles Haus. War jetzt schon das dritte oder vierte Jahr, glaube ich, in Folge dort. Und da habe ich die Lehrer und Lernerinnen gefragt, welche Themen haben die Jugendlichen? Und es gab Schulklassen, wo sie gesagt haben, ja, du, wir haben 90% der Personen sind nicht aus Österreich, wir haben da keine Probleme. Das ist der Zusammenhalt ziemlich gut. Und da gab es aber Klassen, wo sie gesagt haben, ja, dieses Nicht-Dazugehören, dieses Fremdsein, immer das Gefühl haben, es gibt Österreicher, Österreicher und uns, führt natürlich zu Aggressionen. Das kann in der Klasse ausgespielt werden, das kann gegen einen selbst gerichtet sein. Es ist nicht so, dass jeder Jugendliche das Gefühl hat, ich bin nicht willkommen, dass er niemand anderem auslässt, sondern das geht dann rein in einen selbst rein. Mhm. Bin ich gut genug, ich gehöre hier nicht her, ich schaffe eh nichts. Und dann hast du echt einen Haufen von Jugendlichen, die, wenn du über Zukunftsperspektiven sprichst, einfach keine haben, weil sie nicht an sich selbst glauben. Das kannst du innerhalb von ein, zwei Stunden drehen. Also das geht schon. Und da musst du die Lehrer und Lernenden dahin sensibilisieren, dass das weitertragen. Das geht schon.
Komplett homogen, kann man sagen, ja. Also den Kindern, die jetzt also fern von Migration sind, aber die arm sind, die Eltern arm sind und sie sehen, das ist nicht meine Welt und gehen quasi in Widerstand, indem sie sich selbst rausnehmen oftmals, bevor sie rausgeprüft werden.
Also komplett.
Und da gibt es eine hohe Übereinstimmung. Ja.
Ja, und die sind dann wirklich die, wo es dann heißt, die haben keinen Bock, das sagt nie was, die sind laut. Ja. Und was die oft wollen, ist, ich meine, die kommen oft zu uns und dann sagen sie so, ja, die kannst du alle vergessen, hey, die hören dir nicht zu, nach 20 Minuten sind die weg, die tun nur tratschen, bla 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 bla. Das stimmt einfach nicht. Die haben noch nie jemanden erlebt, der sie mit Respekt behandelt, der ihnen was zutraut. Die haben noch nie einen erlebt, der sie anschaut und sagt, pass auf, ihr seid alle nicht freiwillig da, ich weiß das. Gibt es mir 20 Minuten. Wenn ihr nach 20 Minuten denkt, das ist der größte Mist, den ich rede, dürft ihr alle Pause machen. Ich war auch mal in deinem Alter, ich hatte keinen Bock auf Erwachsene, ne? Und aber ich weiß, dass du ein Erwachsener der Zukunft bist. Ich glaube an dich. Gib mir 20 Minuten. Wenn du nach 20 Minuten denkst, das ist Mist, mach Pause. Die Entscheidung wirst du treffen. In 15 Jahren und nach 700.000 Jugendlichen später hat noch nie einer den Raum verlassen, außer einmal einer, weil er rausgegangen ist, weil gerade die Fastenzeit war und er hat nichts gegessen, dem ist es nicht gut gegangen, so aus, als quasi rausgegangen, um das zu trinken. Die wissen gar nicht, was das heißt, wenn sich einer mit Respekt sieht, ihnen auch was zutraut und sie auch wirklich auffordert, respektvoll zu sein. Aber wenn ein Jugendlicher zum Beispiel irgendwie laut herumtut und das heißt ein Saal mit 600 Jugendlichen und der ist immer so, der schreit immer raus und versucht lustig zu sein. Weißt, Lehrer und Lernende schreien den an. Das geht so nicht und ziehen den da irgendwie raus. Der kriegt die Aufmerksamkeit, die will. Und was ich mache ist, ich sorge dafür, dass der Saal still ist, schau den nur an und sag, schau mal, du kannst hier gerne herumtratschen und laut sein. Mir ist das komplett egal. Ich bin lauter als du. Aber schau mal in die Augen der Menschen um dich herum. Die störst du alle. Das ist kein Respekt. Und sie haben Respekt für dich. Ist dir das bewusst? Ich sag's nur. Das heißt, du gibst ihnen volle Verantwortung für ihr Tun und überlässt ihnen die Möglichkeit, eine Antwort drauf zu geben, statt sie zu verurteilen. Plötzlich ist er still. Die nächsten zwei Stunden. Kommt nachher und sagt, hey, das habe ich nicht so gemeint. Ich wollte nicht respektlos sein. Und das sind die Dinge, die du einfach machen musst. Du musst die Leute wieder so behandeln, wie sie sind. Und ganz viele Jugendliche in den ganzen Bezirken, die dort keine Vorbilder haben. Mhm. Natürlich verlieren sie sich dann alle in bei den Rappern, bei Deutschrap, bei Andrew Tate, der ein Männerbild hat, wo Frauen verzart werden. Natürlich folgen die dann irgendwelchen Leuten auf TikTok, die sie radikalisieren, weil das sind sie wer. Da werden sie gesehen. Jeder sagt, wir haben das Thema Jugendliche, werden auf TikTok radikalisiert. Sag ich ja. Wenn du ein Vakuum hast an Vorbildern, wenn du ein Vakuum hast, an gesehen zu werden, wenn du das Gefühl hast, du bist machtlos, natürlich rennst du denen hinterher, die dir das Gefühl geben, geh in deine Schule, hau jemanden nieder, sei radikal, komm zu IS. Natürlich hast du dann das Gefühl, ich habe Macht. Jetzt werde ich gesehen. Jetzt bin ich jemand. Brauchen wir uns überhaupt nicht wundern in Österreich, dass wir gerade junge Erwachsene verlieren an irgendwelche Hassprediger im Internet, sei es jetzt, dass es rechte Parteien sind, und zwar Extremisten, sei es, dass es in dem Ursprung des Islamistischen ist, das ist wurscht. Aber alles, was diesen Menschen das Gefühl gibt, du bist mächtig, wenn du uns folgst, das ist nur deshalb da, weil die keine Liebe kennen, weil die keine Zuneigung kennen, weil die keine Wertschätzung kennen, weil die nicht mitbestimmen dürfen, weil die nicht gehört werden. Und wenn so ein Vakuum da ist, ist natürlich Tür und Tor offen für all diese Bewegungen.
Ich denke, man könnte vielleicht da sagen, simplifiziert, dass es halt eine Welt ist, die Kinder und Jugendliche extrem festlegt. Ja, einerseits durchaus schon, wie du am Beginn gesagt hast, also bei den Kindern, die auch entäußert werden und einfach einen extremen Druck schon im Aufwachsenprozess ausgesetzt sind, obwohl sie eigentlich auf der schon privilegierteren Seite gebaut sind, genauso wie die anderen festgelegt werden und niemand den Kindern selbst, also einlädt, selbstwirksam zu werden und Entscheidungen für sich zu treffen, um dann wieder die Verantwortung zu übernehmen. Wenn man in Protest geht und widerständig wäre, wissen wir, dass genau jene Schicht leider nicht den Protest artikuliert, um politische, vielleicht gemeinsame Ziele zu erreichen, sondern oftmals der Widerstand gegen sich selbst gerichtet ist, indem sie Dinge machen, die ihnen am Weg, im Weg selbst schaden. Also wir kommen sozusagen zum Ende des Gesprächs, möchte versuchen, über die Gefühlswelt vielleicht zum Ausblick zu kommen, weil die die Befunde aus der Forschung ist ja, dass diese eher positiven Gefühle, die beim Menschen mehrheitlich in den 70er, 80er Jahren zugegen waren, Optimismus, Aufstiegsglaube, alles wird besser, ist ja zur Abstiegsgesellschaft gewichen, Frustration, Neid, Resignation, Ohnmacht, Zorn wird größer, erreicht viele Menschengruppen in Österreich, aber insbesondere diejenigen, die wir jetzt reden. Und wenn diese Gefühle sind, die produziert werden durch die Verhältnisse, jetzt die Überleitung, die Frage, wie drehen wir die Gefühle ins Positive um und welche Ideen können wir entwickeln oder jetzt da den Hörerinnen und Hörern mitgeben, wo wären Ansatzpunkte, hier Verbesserungen vorzunehmen.
Ja. Also das Aufstiegsversprechen damals war ja sehr auf sich selbst bezogen. Ich kann es schaffen, ich krieg's hin für mich und meine Liebsten und meine Ängsten. So, Maslow hat mal diese Pyramide damals entwickelt, wo er gesagt hat, das höchste Ziel, nachdem du für alles gesorgt bist, geht es darum, dass du dich selbst verwirklichen kannst. Gott sei Dank hat er dann später mit Viktor Frankl zu tun gehabt, der ihm klar gemacht hat, es gibt noch eine Ebene drüber, die Selbsttranszendenz, die Selbstaufgabe in den Dienst an den anderen. Wir haben eine Welt, wo die, die privilegiert sind, aber auch nicht zufrieden sind. Die können sich das zweite Auto leisten, einen größeren Fernseher. Das ist eigentlich für alles gesorgt. Wir haben eine Gesellschaft gehabt, die vor Corona relativ sich gelangweilt hat von der Welt. Dann kam Corona, haben wir gemerkt, boah, wir können ja doch was. Dann kam plötzlich der Krieg Ukraine und jetzt geht's irgendwie los. Jetzt geht's richtig los. Jetzt werden wir endlich zu Menschen und wachen langsam auf. Und wir haben viel aufgestaute oder unterdrückte Emotionen in uns Menschen. Wut, Ärger, wer bin ich eigentlich? Und Emotionen entwickeln sich natürlich immer über diverse Sachen, die im Außen passieren. Ich sitze im Auto, Stau, einer hupt hinter mir und ich flippe aus. Wenn ich bewusst bin, ist mir das Hupen egal. Das heißt, wir haben eine Gesellschaft, die nicht bewusst ist, die rennt diversen Narrativen hinterher. Ja, es gab das Aufstiegsversprechen. Ja, wir haben leider eine Gesellschaft erschaffen, die nicht mehr die Fantasie hat, sich zu überlegen, wie kann es noch besser werden. Nimm jetzt mal in der Ukraine die ganzen Sachen weg. Nimm die Sachen weg, die in Palästina, Israel aktuell passieren. Nimm weg die Klimakrise. Nimm weg die Inflation und die ganzen Thematiken. Den Leuten wird trotzdem langweilig. Die werden trotzdem unzufrieden. Das ist das Thema, das wir haben. Wir brauchen ein neues Narrativ. Und das neue Narrativ in der Gesellschaft ist eben eine Welt, in der alle, die nach uns kommen, genauso eine Chancengleichheit haben. Das Narrativ, dass du jemand bist, der jemand anderen heben kann. Wir haben diese Riesenoption, eine Welt aufzubauen, in der wir sagen, wir können an einer Welt arbeiten, dass ein Kind, das heute geboren wird, in 20 Jahren nicht mehr kämpfen muss, gesehen zu werden, sondern einfach da ist. Eine Welt, in der die ganzen Technologien, die wir haben, die AI, die kommt, uns wirklich dahin bringt, dass wir niemanden mehr haben müssen, der am Montag aufsteht und sagt, ich muss in die hacken, weil diese Person vielleicht in der Kindheit am liebsten gemalt hat und gezeichnet hat und eine Vision gehabt hat, wie man wunderschöne Gärten gestalten kann. Ich sehe es in den Schulen, in den Kindergärten, dass die Kinder alle im Schöpferischen sind, im Kreativen sind, die machen die unfassbarsten Dinge. Und ich sage dann immer nur zu meiner Frau, ich hoffe, dass in der Schule das ihnen nicht weggenommen wird. Meine Aufgabe als Vater, wo mein Kind jetzt in die Volksschule kommt, ist alles zu tun, was in meiner Macht ist, um dieses Kind diese Zukunftsvision nicht zu nehmen. Und wie schafft man das gesellschaftlich? Wir müssen Menschen wieder dahin bringen, dass sie ins Bewusstsein kommen. Ich sage den Lehrern und Lernern immer, ihr seid die Wichtigsten einer Gesellschaft. Die Eltern suchst du nicht aus, aber durch die Hand von Lehrern und Lernern geht alle. Und wenn wir die größten finanziellen Ressourcen, die Möglichkeiten in die Hand von Lehrern und Lernern geben, sie dahin bringen, die größten Führungskräfte und besten Führungskräfte einer Gesellschaft zu sein. Dort nicht alle reinlassen, sondern nur die, die wirklich wollen. Und zu dem Land werden, wo alle sagen, oh, du bist in Österreich Lehrer und Lernerin geworden, oh, wie hast du das geschafft? Wie geil ist das? Wenn du auf eine Party gehst und jemand sagt, ich bin Volksschullehrer und jemand sagt, bist du deppert, geil, darf ich ein Foto mit dir machen? Da müssen wir hin. Das ist der größte Hebel einer starken Gesellschaft. Wenn wir dafür sorgen, dass wir weltweit das Land sind, wo jeder sagt, wow, die Lehrerausbildungen, also wie man mit denen umgeht, wie man die coacht, wie man denen hilft, wie man die wertschätzt, wenn man das hinbekommt, dann brauchen wir uns um die Jugendlichen und die Kinder in der Gesellschaft null Sorgen machen. Weil ich habe jetzt über 15 Jahre mir das Thema der Bildung angesehen und mir überlegt, was ist der größte Hebel, den wir haben? Und es sind die Lehrer und Lehrerinnen. Wenn wir in die investieren und dort starke Persönlichkeiten haben, die verstehen, was sie für eine Verantwortung haben, kann das Kind, egal woher es kommt, ob es in Armut kommt, egal welche Familie es aufwächst, wenn es dort durch die Hände einer Lehrergemeinschaft geht, dann braucht man sich um diesen Menschen keine Sorgen mehr machen.
Also ich glaube schon, dass das ein springender Punkt ist, auch natürlich die Bedingungen und in denen sie tätig sind und dass sie natürlich auch gut begleitet werden müssen. Natürlich haben sie einen Auftrag, der ja leider im System oft immanent ist und erfüllt wird, ist die Selektion. Ich glaube schon, dass es einen politischen Auftrag gibt, durchaus auch von der Wirtschaft und Industrie auch zu selektieren, und trotzdem schädigt letztlich der Auftrag wieder die Wirtschaft, natürlich, weil sehr viele Menschen ausgeschlossen werden. Ich würde aber vielleicht noch kurz, weil du das Narrativ so betonst und dass es dieses Positive fehlt, wir sind ja konfrontiert mit einem Narrativ und die wissen schon, was sie wollen. Das ist diese globale rechtsextreme Ausrichtung, die voller Hass, Missgunst, Ausschluss resultiert. Also die da oben, also die Demokratie ist einerseits schuld an das, dass da schlecht geht, und die Parteien, die die Demokratie repräsentieren, und eigentlich ist unser Volk nur das Identitäre. Gibt mir noch ein Gefühl dafür, wie können wir die Negation schaffen? Wie schaffen wir dieses Narrativ,
indem wir Politiker
viel zu wenig ausgeprägt
und Politikerinnen
ist,
haben, die endlich wieder für was stehen? Hast du dir die letzten Wahlen angeschaut? Da hat jede Partei gewusst, gegen wen sie ist. Ja, nicht den Kick, ja, nicht den. In Deutschland genau dasselbe. Ja, nicht die AfD. Und jeder, der sich mit Kommunikation ein bisschen auskennt, weiß, egal wo du deine Energie hinsteckst, auch wenn es negative ist, du hebst das Ding.
Ja, und
deshalb brauchen wir uns überhaupt nicht wundern, wie die Ergebnisse sind. Und deshalb bitte ich einfach alle, die in der Kommunikation sind, in den politischen Parteien, um Himmels Willen, konzentriert euch auf euch selbst, schaut, worin ihr stark seid, arbeitet das raus. Und bei den anderen Parteien, wenn ihr merkt, da gibt es ein Wertematch, tut euch zusammen und kommuniziert gemeinsam diese Werte. Es spricht nichts dagegen, wenn Parteien, die nicht im rechten Spektrum sind, sich bei manchen Themen einfach zusammentun, ihre gesamte Kommunikationspower nutzen. Und dann schaut mal, wir sind bei manchen Dingen komplett unterschiedlich, aber es gibt Wertethematiken, die sind uns für Österreich wichtig, da schließen wir uns zusammen. Dann würde die Gesellschaft mal sehen, okay, die streiten nicht nur, die sagen nicht nur, was sie nicht wollen, die stehen für etwas, die gehen voran, die leben Gemeinschaftlichkeit. Weil bei den letzten Wahlkämpfen habe ich nur, ich habe bei fast keiner Partei gewusst, für was sie stehen. Ja, und ich habe mal wirklich die Wahlprogramme nach Jahren mal wieder durchgelesen und habe mir gedacht, aha, da sind Unterschiede, aber in der Kommunikation wollen wir nur ja nicht das, ja nicht das. Und das muss aufhören. Ja,
die
müssen wieder für was stehen.
Ja, aber das wäre vielleicht eher ein guter Schlusspunkt oder sehr kräftiger auch zu sagen, also es ist nicht nur die notwendige Abgrenzung wichtig von den anderen, sondern man braucht selber die Idee, wo man Menschen erreicht, und das ist ein anderes Narrativ.
Die stärkste Abgrenzung schaffst du, indem du für das einstehst, was du bist, und den anderen nicht mal erwähnst. Die stärkste Abgrenzung, das ist das Kommunikations-Einmaleins, schaffst du, indem du so klar bist, dem, was du willst, weil Klarheit hat immer die Mehrheit. Und die einzige Klarheit, die wir in den letzten Jahren hatten, war, gegen was sind wir? Klarheit hat immer die Mehrheit. Immer. Und deshalb haben auch immer die Parteien gewonnen, die klar waren. Jede rechte Partei kann dir klar sagen, für was sie steht. Ziemlich einfach. Und ich habe immer den anderen Parteien gesagt, Leute, seid stolz auf euch. Schaut euch dieses Österreich an. Es gibt einen Grund, warum wir in den letzten 10, 15 Jahren immer wieder die lebenswerteste Stadt hier bei uns hatten in Wien. Wir haben in der Nachkriegszeit dieses Land aufgebaut. Wir sind bei so vielen Dingen so weit, wenn ich unterwegs bin in dieser Welt und den Menschen erzähle, wie es uns in Österreich geht, die schauen uns an und sagen, ist ja das Paradies. Sag ich, ja, ey, nur erzähl es den Österreichern und den Österreichern und den Menschen, die hier leben. Und da müssen wir wieder hin. Wir müssen wieder stolz sein auf das, was wir hinbekommen haben, den Leuten klar machen. Wir kriegen das wieder hin, aber dafür brauchen wir alle.
Okay, aber dann schließen wir sozusagen, indem wir kräftig und klar sagen, eine sozial gerechte Welt ist möglich, ja, und klar, das Gute ist besser als das Schlechte.
Immer schon.
Und in dem Sinn, danke, lieber Ali, dass du heute da warst. Danke an alle Hörer und Hörerinnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Danke dir vielmals.